Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite farstudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstudy.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 20. September 2025, gleich dem 29. Shahriwar 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe So wird gesagt. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Senderei. So wird gesagt. Bleiben Sie dran.
Liebe Hörerfreunde, unsere heutige Geschichte stammt aus dem Masnavi von Maulana. Ein Krämer hatte einen Papagei. Der war nicht nur schön, sondern konnte sogar sprechen. Er lockte die Kunden an und des Nachts gab er auf den Laden Acht. Eines Tages, der Krämer war zum Mittagessen nach Hause gegangen, kam eine Katze in den Laden geschlichen, erschreckt flatterte der Papagei aufs Regal, wo die Flaschen mit Essig, Sirup und Öl standen. Aufgeregt flatterte er auf und ab, dabei stieß er mit dem Flügel gegen eine Flasche mit Öl, die fiel zu Boden und zerbrach und floss über den Boden des Geschäftes aus. Wie angenagelt blieb der Papagei auf seinem Platz hocken und blickte ängstlich der Rückkehr des Krämers entgegen. Die Katze war auch schon längst vor Schreck geflohen. Der Krämer war wütend, als er den ölverschmierten Boden sah. In seiner Wut schlug er dem Papagei auf den Kopf, und zwar so heftig, dass dem armen Tier die Kopffedern ausfielen. Und nicht nur das. Dies verschlug dem schönen Vogel sogar die Sprache. Nun hatte der Krämer einen Papagei mit Glatze, der nicht mehr sprach. Da bereute er seine Tat und streichelte das Tier. Vielleicht würde es wieder zu sprechen beginnen, doch der Papagei drehte den Kopf weg und schwieg. Es waren mehrere Tage vergangen und der Krämer hatte gehofft, dass sein Papagei wieder zu sprechen beginnt. Es tat ihm leid, dass er ihn schlecht behandelt hatte. Auch hatte die Zahl der Kunden nachgelassen, denn viele von ihnen waren nur wegen dem sprechenden Papagei in diesen Laden gekommen. Der Krämer saß gerade mit seinem Papagei vor dem Laden, als ein Mann herbeikam. Er trug keinen Hut, obwohl er seine Glatze hatte. Als der Papagei seine Glatze erblickte, freute er sich und rief, »Oh, hast du auch die Ölflasche umgestoßen, dass du nun einen Kahlkopf hast?« Der Krämer musste herzlich lachen und freute sich, dass sein Papagei wieder den Schnabel aufgemacht hatte. Er erzählte dem Derwisch, worum es ging, und da musste auch dieser lachen. Der Papagei hatte also geglaubt, dass alle, die eine Glatze haben, wie er eine Ölflasche umgeworfen und von ihrem Dienstherrn so heftige Schläge auf den Kopf erhalten hatten, dass ihnen die Haare ausgefallen waren. Das Sprichwort von heute lautet auf Persisch: Ta marodom tora pesar yod ast, dusti man vato barbod ast. Ein Mann war seit einiger Zeit mit einer Schlange befreundet. Er schaute fast jeden Tag bei der Schlange, die bei einem zerfallenen Haus wohnte, herbei. Die Schlange freute sich, dass sie einen Menschen als Freund hatte. Als der Mann sie eines Tages wieder besuchen kam, brachte ihm die Schlange eine Goldmünze. Sie sagte: Du bist ein guter Freund für mich. Ich werde dir ab jetzt noch mehr Goldmünzen besorgen, aber die Sache muss unter uns bleiben. Der Mann freute sich, denn er besaß nicht viel und würde seine Familie auf diese Weise besser versorgen können. Der Mann hatte einen jungen Sohn. Der fragte ihn eines Tages: Vater, seit einiger Zeit geht es uns besser. Woher hast du das viele Geld? Der Vater warf ihm einen strengen Blick zu und sagte: Frag nicht danach, ich werde es dir sagen, wenn nötig. Der Sohn nahm sich vor, herauszufinden, woher sein Vater das Geld hat. Eines Tages folgte er ihm heimlich bis zu dem Grundstück, auf dem das zerfallene Haus stand. Da sah er, wie sein Vater in einem Winkel zu sprechen begann, obwohl niemand in der Nähe war. Plötzlich erblickte er eine Schlange, die aus ihrem Loch hervorkroch. Die hielt eine Münze im Mund und gab sie dem Vater. Da frohlockte der junge Bursche: Die Schlange hat sicher viele Münzen. Ich werde sie mir alle holen. So kam es, dass der Junge einige Tage später selber zu der Schlange ging und sie rief. Die Schlange schaute aus ihrem Loch hervor und der junge Mann lockte sie mit freundlichen Worten ganz aus ihrer Behausung heraus. Dann packte er sie und drohte: Sag mir sofort, wo du die Goldmünzen versteckt hast. Wenn du mir das nicht verrätst, werde ich dich töten. Aber die Schlange befreite sich mit einer raschen Bewegung aus seiner Hand, versetzte ihm einen Biss in den Fuß und verschwand in ihrem Loch. Der Unglückliche fiel zu Boden und weil niemand da war, der ihm helfen konnte, starb er. Unterdessen hatte der Vater seinen Sohn zu Hause vermisst. Er ging auf die Straße und fragte die Leute nach ihm. Da erreichte ihn die Nachricht, dass sein Sohn tot auf dem Ruinengrundstück liegt. Verstört eilte er dorthin. Er begriff, dass die Schlange seinen Sohn gebissen hatte, aber er wusste nicht weshalb. So rief er sie, aber die Schlange antwortete ihm nicht. Es vergingen einige Tage. Der Mann kam wieder zum Schlangenloch und rief die Schlange. Die kroch vorsichtig hervor. Da sagte der Mann zu ihr: Warum hast du meinen Sohn getötet? Die Schlange erwiderte: Ich habe doch gesagt, dass niemand über unsere Freundschaft erfahren darf. Aber ich habe doch mit niemandem darüber gesprochen. Selbst mit ihm nicht. Vielleicht ist er mir gefolgt. Sag mir, warum hast du ihn getötet? Er wollte mich töten und ich habe ihn gebissen, um mich zu retten. Aber ich wollte nicht, dass er stirbt. Der Mann war wütend. Er packte die Schlange am Kopf und zog sie aus ihrem Loch hervor. Die Schlange wollte ihn beißen, aber es gelang ihr nicht. Sie konnte sich jedoch losreißen und in ihr Nest zurückkehren. Der Mann schwor sich, die Schlange zu töten. Es vergingen wieder einige Tage. Allmählich ließ der Schmerz über den Verlust des Sohnes nach, ebenso wie sein Zorn auf die Schlange. Er erinnerte sich, wie nett die Schlange gewesen war und dachte, es ist schade, dass ich diese Freundschaft vergesse. Mein Sohn ist ja eigentlich selber schuld. Ich sollte zur Schlange gehen und mich wieder mit ihr anfreunden. Natürlich hoffte er auch im Stillen, dass ihm die Schlange wieder jeden Tag eine Goldmünze schenken würde. So ging er zu ihrem Nest und rief sie freundlich. Doch die Schlange antwortete, »Geh, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben.« Der Mann, »Ach, ich wünschte, wir wären wieder Freunde und vergessen, was passiert ist.« Da lugte die Schlange aus dem Nest hervor und rief, »Mit unserer Freundschaft ist es aus.« »To marodom toro pesariod ast, du sieman vato«, Barbodast, solange ich meinen Schwanz habe, wirst du dich an deinen Sohn erinnern. Deshalb ist unsere Freundschaft dahin. Dieser Satz wurde ein Sprichwort und wird verwendet, wenn jemand einem anderen so übel behandelt hat, dass es nicht wieder gut zu machen ist.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bijane Kamkar mit dem Titel Ovoye Boran, das heißt Klang des Regens.
Pay money, son. Go say pay money, son. Somewhere to mend it.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Im letzten Programm haben wir die Faktoren genannt, die zur Ausdehnung der geografischen Kenntnisse der Muslime führten, darunter die Hadschreise und die Empfehlung des Islams zum Wissenserwerb und zum Reisen. Die muslimischen Gelehrten haben in verschiedenen Gebieten geografische Kenntnisse gesammelt, insbesondere über Andalusien im heutigen Spanien, Nordafrika und Südeuropa und verschiedene Teile des asiatischen Kontinents, den Indischen Ozean und die benachbarten Meere. Unter dem Kalifat der Abbasidenherrscher Mansur und Mamun zeigte man großes Interesse für die Geografie. Die Abmessung von geografischen Gebieten, die Errichtung von Sternwarten und Anfertigung von geografischen Karten, besonders aber auch die Übersetzung von Geografiewerken aus Indien, dem Iran und Griechenland wurden gefördert. Insbesondere zur Zeit des Mamun erlebte die Geografie einen erheblichen Fortschritt. Es gelang, einen Längengradbogen genau zu berechnen. Eine Gruppe von Astronomen stellte die astronomischen Tabellen, die als Al-Sijj al-Mumtahan getestete Tabellen bekannt wurde, zusammen und muslimische Gelehrten fertigten eine Weltkarte namens Al-Suratul Ma'muniyye an. Im 3. Jahrhundert nach der Hijra, das heißt 9. Jahrhundert nach Christus, wurden auf dem Gebiet des geografischen Wissens viele neue Kenntnisse und Innovationen erzielt. Die Muslime lernten nicht nur die Werke von Ptolemäus kennen und übersetzten geografische Werke, sondern brachten auch verschiedene Beispiele der beschriebenen Geografie hervor und es wurden die verschiedensten Reiseberichte verfasst, von denen ein Teil sehr realistisch und frei von Mythen waren. Im 4. Jahrhundert nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus, entstanden einige islamische Schulen, die auf Beschreibung der Lehren und Länder und ihrer geografischen Gestalt Wert legten. Es war eine Glanzzeit für die Geografie und allgemein verständliche Texte mit geografischem Inhalt wurden unter der Bevölkerung verbreitet. Franz Tischner, ein deutscher Islamkenner und Orientalist, teilt die bekannten geografischen Werke des 3. und 4. Jahrhunderts nach der Hijra, 9. und 10. Jahrhundert nach Christus in zwei große Gruppen ein und unterscheidet nach den Werken von Geografen unter den Abbasiden, die der irakischen Schule und den Werken, die der Schule von Balch zuordnet werden. Zu den bekannten muslimischen Geographen aus der Gruppe der irakischen Schule gehört Ibn Khordad Beh. Er war ein Iraner und ist 820 nach Christus, 300 nach der Hijra geboren worden. Auf Anregung der Barmakiden wechselte er vom zarathustrischen Glauben zum Islam. Noch sehr jung studierte er in Bagdad unter der Aufsicht seines Vaters. Heute kennt man 10 seiner Werke, von denen 8 im Al-Fihrist von Ibn Nadim genannt werden. Bis auf 2 existieren diese Werke von Khordad Beh jedoch nicht mehr. Eines der beiden erhalten gebliebenen Werke ist Kitab al-Masalik wal-Mamalik. Der bekannte russische Iran-Kenner Wassily Wladimirovich Baltold ist der Ansicht, dass dies das wichtigste von allen geografischen Werken jener Epoche, 9. Jahrhundert nach Christus, gewesen ist und Auskunft über die Situation der asiatischen Gebiete des Islamischen Reiches gibt. Das geografische Wissen der Muslime war weitaus detaillierter als das aus der Antike und Griechenland. Khordad Beh hat seine Nachfolger in diesem Fach bedeutend beeinflusst. Bekannte Gelehrte wie Al-Idrisi und Ibn Khaldun waren mit seinen Werken sehr gut vertraut. Das Buch Kitab al-Mamalik wal-Mamalik von Ibn Khordad Beh beschreibt vor allen Dingen die Verbindungswege in den islamischen und nicht-islamischen Gebieten. Es widmet sich auch der Frage der Gebietsrichtung in verschiedenen Ländern, der Verwaltungseinleitung und der Steuersysteme. Seine kartografischen Angaben sind so genau, dass der russische Iranist Ignatij Kratschowski sagt, man könne daraus das Einkommen der Kalifen im 3. Jahrhundert nach der Hijra berechnen. Als erstes beschreibt Ibn Khordad Beh die Wege, die von Norden Bagdads in die transoxanischen Gebiete und vom Süden Bagdad nach Indien führen. Er berichtet in seinem Werk auch über die Bevölkerung von Java, einer indonesischen Insel, und die religiösen Glaubensgruppen in Indien. Zudem beschreibt er die Wege von Medina auf der arabischen Halbinsel bis zum nordostiranischen Khorasan. Thank you. Das Werk Ibn Khordad Behs enthält geografische Beschreibungen und Angaben über die Verbindungswege in Nordost-Iran und Mittelasien und die Wegstrecken im Süden Irans sowie das Steuereinkommen. Ebenso gibt Ibn Khordad Behs Hinweise auf die Seewege von Basra, Irak und Abadan, Iran, in den Osten bis nach Oman, Indien und China und berichtet über die Erzeugnisse und Sitten und Überzeugungen der Bevölkerung in verschiedenen Gebieten. Auch die Verbindungswege Westasiens und Nordafrikas bis nach Europa und Spanien kommen nicht zu kurz, ebenso wenig wie die Verbindungen nach Aserbaidschan und dem Kaukasus in Richtung Süden bis nach Bagdad und Mekka und Medina und den Süden Arabiens. Interessant ist auch, was er über die zwei Handelspfade der Juden von Europa nach Indien und China vorlegt. In europäischen Quellen fehlen solche Angaben. Ein bekannter muslimischer Geograf ist der Historiker Yagrubi gewesen, der auch aus dem Iran stammt. Er ist ein Zeitgenosse des Khordad Behs und wurde um 290 nach der Hijra im 9. Jahrhundert geboren. Yagrubi ist schon früh nach Armenien umgesiedelt. Er hat ebenso in Khorasan gelebt und Indien und Palästina bereist. Sein Werk Al-Buldan wurde sehr bekannt. Er hat in diesem Werk die vier Himmelsrichtungen zugrunde gelegt. Im ersten Teil beschreibt er Nordiran, Turkmenien, das heutige Afghanistan und berichtet in einzelnen Kapiteln über die Herrscher von Khorasan und Sakastan, Sistan. Der zweite Teil betrifft West-Irak und den Westen der arabischen Halbinsel. Der dritte bezieht sich auf Süden und Osten Iraks und den Osten der arabischen Halbinsel sowie Indien und China. Und schließlich widmet er seine geografischen Beschreibungen im vierten Teil Busans, Ägypten, Maghreb, teilweise heutiges Marokko und Nordafrika. Yagrubi hat in seinem Buch Al-Buldan den Irak ins Zentrum der Welt gestellt und Sovarul Ars, das heißt das Zentrum der Erde, genannt. Im Zusammenhang mit der Zentralität Iraks mit Bagdad als Hauptstadt schreibt er: Bagdad ist eine große Stadt und hinsichtlich seines Umfanges und Kultivierung, seiner guten Versorgung mit Wasser und dem guten Wetter etwas Einmaliges im Osten und Westen. Das Buch Al-Buldan beginnt mit der Beschreibung von Bagdad und Samarra, einer weiteren Stadt im Irak. Yagrubi sagt, dass er seine Informationen auf seinen vielen Reisen von den Einwohnern erhalten und zuverlässige Personen sie bestätigt haben. Mit seinem Werk wollte er die Wege, die an den Grenzen des Islamischen Reiches führen, und die Nachbargebiete beschreiben. Er zeigt besonderes Interesse für statistische Fragen und die geografische Lage, widmet sich dem Thema der Besteuerung und berichtet über die verschiedenen Rassen und Handwerke. Sein Buch stellt literarisch gesehen über dem Werk von Ibn Khordad Behs. Es beschränkt sich nicht nur auf die Beschreibungen der Verbindungswege, sondern schildert zudem die einzelnen Verwaltungsgebiete und vermittelt handfeste Daten. Seine Methode steht daher der klassischen Schule aus dem 3. Jahrhundert, genannt Al-Masalik wal-Mamalik-Schule, näher. Das heißt, sie ist wissenschaftlich fundiert und seine Texte sind dennoch einfach formuliert.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Saeed Jaafarzadeh mit dem Titel Sarzamine Bikaran, auf Deutsch Unendloses Land.
Down the jungle. zu hinten komm ich erhören, hem zu gieße du ne Ostermau, hauke aus der Gaune mir erar, ey die Gaune mechen und Ostermau. Hem zu hinten komm ich erhören, hem zu gieße du ne Ostermau, hauke aus der Gaune mir erar, ey die Gaune mechen und
Ostermau. Die
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Moral islamisch gesehen. In dieser Folge unserer Sendereihe über die islamische Ethik sprechen wir über die Bedeutung des Friedens. Sie erinnern sich, das herausragende Merkmal eines islamgetreuen Militärsystems ist die bedingungslose Einhaltung von bestimmten moralischen Grundprinzipien auf Kriegsschauplätzen. Sie sollten auch wissen, dass im wahren Islam, so wie ihn Prophet Muhammad Salawatullah alaih gelehrt hat, der Frieden einen hohen Platz einnimmt und das Hauptziel ist. Folgende Worte sind unvergänglicher Aufruf Gottes. O, die ihr glaubt, tretet allesamt in die Ergebung und das Heil und eine Welt des Friedens und der Freundschaft ein und folgt nicht den Fußstapfen und der Politik des Satans. Er ist euch ja ein deutlicher Feind. Sure 2, Barare, Vers 208. Der Vers verweist auf die allgemeine Botschaft, dass Frieden und Freundschaft ein hohes Ziel Gottes sind, während Satan blinde, unbegründete Kriege anstrebt, welche von Herrschern, die ihm ähneln und in seinem Sinne handeln, der Menschheit aufgezwungen werden und Vernichtung und Zerstörung verursachen. Heil und Friede ist im authentischen Islam, der Erkenntnis und Wohlspendet, von besonderer Bedeutung. Der Islam ordnet nur dann eine kriegerische Aktion an, wenn seine Feinde die Kriegstrommeln rühren. Aber auch im Krieg fordert er von den muslimischen Kämpfern Selbstbeherrschung. Gott, der in seiner Güte den Frieden oben angestellt hat, befiehlt im Falle einer unvermeidlichen militärischen Begegnung, wie wir bereits beim letzten Mal sagten, im Vers 190 der Sure 2, Barare, wie folgt: Und kämpft auf Allahs Weg gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen, doch übertretet nicht die Gebote Gottes und die Regeln der Menschlichkeit. Allah liebt ja nicht die Übertreter. Den Gläubigen wird außerdem gesagt, dass sie Friedensangebote seitens der Feinde annehmen sollen. Für den Fall, dass die Feinde vom Krieg ablassen und Frieden wollen, sagt Gott nämlich im Vers 90 der Sure Fehe-Nessa: Wenn sie sich jedoch von euch fernhalten und dann nicht gegen euch kämpfen, sondern Frieden anbieten, so hat euch Allah keine Veranlassung gegeben, gegen sie fortzugehen. Doch diejenigen, die am Kampf gegen die Feinde teilgenommen haben, sind möglicherweise hinsichtlich der Garantien, dass der Feind sich auch an den Frieden hält, skeptisch. Um diesbezügliche Besorgnis zu beseitigen und dem Propheten Ruhe einzuflößen, spricht Gott im Vers 61 der Sure 8 an Fall: Und wenn sie sich dem Frieden zuneigen, dann neige auch du dich ihm zu und verlasse dich auf Gott. Gewiss, er ist ja der Allhörende und Allwissende. Es besteht kein Zweifel daran, dass es die sicherste spirituelle Stütze ist, sich auf Gott zu verlassen. Das soll aber nicht bedeuten, dass der Mensch seine Wachsamkeit gegenüber eventuellen Verschwörungen und Vertragsbrüchen des Feindes beiseite lässt. Das Vertrauen in Gott soll den Gläubigen bei allen Vorkommnissen des Krieges dazu verhelfen, dass sie ihre Ruhe bewahren, sich nicht nur auf die eigenen Kräfte und Vorausplanungen verlassen, sowie Gewissheit haben, dass Gott den Sieg geschehen lässt. Gott, der das höchste Sinnbild von Macht in der Welt des Daseins ist. Gott ist ja der Allmächtige. Imam Ali hat in seinem berühmten Regierungsauftrag Brief 53 an Malik Ashtar, dem er die Verwaltung von Ägypten anvertraute, inspiriert vom Koran über den Frieden, wie folgt gesagt: Lehne keinen Frieden ab, zu dem dein Feind dich einlädt und in dem Zufriedenheit Allahs liegt, denn das ist eine Ruhephase für deine Armee und eine Atempause von deinen Sorgen und Sicherheit für deine Provinz. Jedoch über äußerste Vorsicht gegenüber deinem Feind nach dem Friedensabkommen, denn vielleicht sucht der Feind die Nähe durch ein Friedensabkommen, um die Nachlässigkeit des Gegners auszunutzen. So sei klug und verlasse dich nicht auf die gute Meinung über ihn. Diese klaren Anweisungen für den Fall des bewaffneten Dschihads zeigen, dass der Friede eine grundlegende Maxime des Islams ist. Solange die Möglichkeit zur Herstellung von Frieden besteht, wird er vom Islam befürwortet. Der Islam betrachtet logische Argumente als den besten Weg, andere zu überzeugen. Diese Methode steht im Gegensatz zu den ehrgeizigen Kriegen von Gewaltherrschern, die nur Massaker und Zerstörung und Verheerungen mit sich bringen und die Sicherheit vernichten. Im Zusammenhang mit der Maxime des Friedens ist hervorzuheben, dass dieser Friede gerecht sein muss. Ein Frieden ist gerecht, wenn kein Recht verletzt wird und alle Kriegsparteien an ihre legalen Interessen gelangen. Ein gerechter Frieden garantiert für Sicherheit und Ruhe, sowohl für die Regierungen als auch für die Bevölkerungen. Der Koran hat die Herstellung von gerechten Frieden in dem Vers 9 der Sure 49, Hujurat, wie folgt unterstrichen: Und wenn zwei Gruppen von den Gläubigen miteinander kämpfen, so stiftet Frieden zwischen ihnen. Wenn die eine von ihnen gegen die andere widerrechtlich vorgeht, dann kämpft gegen diejenige, die widerrechtlich vorgeht, bis sie zu Allahs Befehl zurückkehrt. Wenn sie zurückkehrt, dann stiftet Frieden zwischen ihnen nach Gerechtigkeit und handelt dabei gerecht. Allah liebt ja die Gerechten. Abschließend hoffen wir auf bessere Zeiten, in denen keine Kriege mehr die Menschheit überschatten und Frieden und Sicherheit für alle herrschen werden.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.